Letzte Woche habe ich die Geschichte von Heinrich Wiechern erzählt und wie er die Anfänge vom Adventskranz geformt hat. Und die Kinder kamen zu ihm und haben gefragt, Heinrich, wann ist Weihnachten? Und dann hat er sie zu einem Kranz gebracht und hat eine Kerze angezündet und er hat gesagt, heute ist noch nicht Weihnachten, aber wir sind näher dran. Aber Weihnachten wird kommen. Und dann hat er diese wunderbare Sache gemacht, dass er den Kindern einen Bibeltext vorgelesen hat. Und das wollen wir jetzt auch. Die Nadja wird uns einen Bibeltext vorlesen. Danke, Nadja.
Ich lese den Text aus 1. Petrus, 1. Kapitel, Vers 3 bis 7. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das reich und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem ihr durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt geoffenbart werden wird.
Lebendige Hoffnung. Ich will nochmal auf diesen einen Teil von diesem Vers eingehen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Lebendige Hoffnung. Ist es nicht das, nach dem wir uns sehnen in Zeiten, wo wir starken Druck erleben, wo wir unter Druck sind, wo viel los ist, wo wir hoffnungslos sind, nach einer lebendigen Hoffnung, nach einer tragfähigen Hoffnung. Ich habe in letzter Zeit dieses Buch gelesen, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein jüdischer Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Viktor Frankl, ganz spannendes Buch. Und Viktor Frankl hat das Auschwitz überlebt. Also er war in einer hoffnungslosen Situation und hat dort überlebt. Und er war Arzt und Forscher und Begleiter. Und er hat sich überlegt, wie reagieren denn diese Menschen im Konzentrationslager auf dieses Leid, auf diesen Druck, auf dieses schreckliche Leid. Und er hat sich das genau angeschaut und untersucht und er realisiert, es gibt vier Arten, wie Menschen darauf reagieren. Er hat festgestellt, dass eine Gruppe von Menschen darauf reagiert, indem sie brutal und grausam werden. Also er beschreibt es, wie sie sogar Freunde mit den Füßen treten und damit umgehen, mit diesem Leid, was sie spüren, dass sie brutal und grausam werden. Die andere Gruppe von Menschen gibt sich selbst auf. Und das war immer so ein Moment für die Häftlinge, wo sie richtig Angst davor hatten, dass genau dieses Syndrom einsetzt. Und es war meistens morgens. Morgens hatten die dann keine Lust mehr aufzustehen, sich anzuziehen, zu waschen, weil sie keine Hoffnung mehr hatten. Und so blieben die einfach liegen. Und keine Bitte, keine Schläge, keine Zwänge hat sie dazu gebracht, aufzustehen. Und so sind die meistens dann gestorben, weil sie keine Hoffnung mehr gehabt haben, haben sie sich aufgegeben. Und dann gab es eine andere Gruppe, die hat gesagt, ich will mir diese Hoffnung wiederholen. Ich will die wiedergewinnen, wenn ich nur dieses Lager überlebe. Dann werde ich mir meine Gesundheit wiederholen. Dann werde ich meine Hoffnung auf Erfolge, meine Hoffnung auf Familie, mein Vermögen, meine Position, die werde ich mir wiederholen. Und er beschreibt es, wie die Menschen sich daran festgehalten haben und gesagt, okay, ich werde meine Hoffnung wiederholen. Und dann beschreibt er das als der Tag, von dem sie so lange geträumt und gehofft haben, wahr geworden wurde. Und dieser Tag bringt nicht das, auf das sie gehofft haben. Und er beschreibt es und sagt, und dann sind ganz viele von diesen Menschen in eine Depression gefallen, für ihr ganzes Leben lang. Es gab sogar Selbstmorde an diesem Punkt, wo eigentlich das Lager vorbei war, sie das überlebt haben und ihr Traum, ihr Hoffen in Erfüllung gegangen ist. Aber es hat nicht das gebracht, was sie wollten, was sie sich vorgestellt haben. Und dann gab es eine vierte Gruppe und es waren ganz, ganz wenige Häftlinge in diesem Lager. Die hatten eine lebendige Hoffnung. Die hatten eine Hoffnung durch ihren Glauben, der sie innerlich gestärkt hat und innerlich freigesetzt haben. Es waren ganz wenige, die freundlich und liebevoll in diesen Lagern, in diesen Situationen waren. Mir ist bewusst, dass du nicht im Konzentrationslager bist. Aber wie gehst du um in Zeiten, wo Druck da ist, wo hoffnungslos ist, wo du nicht mehr weißt, wie es weitergeht? Wirst du unausstehlich für die Menschen in deinem Umfeld herum? Bist du hässig und grantig? Bist du vielleicht sogar brutal und grausam? Oder ist es eher so, dass du sagst, hey, ich will einfach aufgeben, ich will es einfach hinter dir lassen, ich will einfach nur wegrennen, weg von dieser Situation? Oder sagst du, naja, ich hoffe drauf, also wenn sich nur das ändert, wenn ich nur den Partner bekomme oder wenn ich nur das Haus kaufen kann, dann wird alles besser. Oder bist du mit einer lebendigen Hoffnung unterwegs? Auch in diesen Situationen, wo nicht so leicht sind, wo nicht so schwer zu ertragen sind, wo schwer zu ertragen sind, bist du mit einer lebendigen Hoffnung unterwegs? Dieser Arzt hat es nicht sein lassen können, oder so diese Untersuchungen im Konzentrationslager zu machen. Und er kommt auf einen Punkt, er sagt, das Leben hat nur Bedeutung, wenn wir Hoffnung haben. Das Leben hat nur Bedeutung, wenn wir Hoffnung haben. Stellt euch mal vor, zwei Menschen, alles identisch, gleicher Raum, gleiche Temperatur, gleicher Job, immer Schraube A reinmachen, Schraube, Schraube und das den ganzen Tag, 10 Stunden lang. Gleicher Mann, gleicher Job, gleicher Raum, immer wieder die Schraube A, A reinmachen. Nur ein kleiner Unterschied. Diesem einen Mann sagt man, hey, am Ende vom Jahr wirst du 30.000 Stutz verdienen. Und zu dem anderen sagt man, hey, am Ende vom Jahr wirst du 3 Milliarden Franken verdienen. Und jetzt stellt euch mal vor, die begegnen sich im Pausenraum und der eine sagt, oh Mann, hey, echt ein doofer Job, immer das Gleiche, Mann. Ich will eigentlich nur weg und raus. Geht's dir nicht auch so? Ist doch doof, oder? Und der andere sagt, eigentlich ist gar nicht so schlecht. Ist eigentlich okay, ist gut sogar, würde ich sagen. Was ist der Unterschied? Sie hoffen auf eine komplett andere Zukunft. Also deine Hoffnung hat jetzt schon Bedeutung für das, wie du lebst. Das Leben hat nur Bedeutung, wenn wir Hoffnung haben. Die Bibel arbeitet auch mit diesem Konzept der Hoffnung. Und in dieser alten Sprache der Bibel, da gibt es ganz viele Wörter für Hoffnung und Hoffen. Also wenn du in deiner Bibel Hoffnung oder Hoffen liest, dann weißt du nicht genau, was steht im Hebräischen dort. Weil da gibt es 4, 5, 6 Wörter, die man so übersetzen kann. Und ich habe gedacht, ich bringe euch heute Morgen ein bisschen Hebräisch bei. Ich muss sagen, ich bin auch nicht so gut gewesen im Hebräisch. Und es ist schon lang her, aber wir probieren es mal. Das erste Wort, wo ich mit euch anschauen will, ist Yahal. Also ihr dürft es mal sagen, sagt mal Yahal. Oh, wow, ihr seid besser wie ich. Yahal. Ich zeige euch eine Stelle, wo das vorkommt. du wirst dir daran gedenken, denn meine Seele sagt mir's. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. Ein Vers aus den Klageliedern. Und dieses Jahal, wo hier mit Hoffen übersetzt wird, hat noch ein weiteres Spektrum und kann auch mit Warten, mit Erwarten, mit Zögern, mit Harren übersetzt werden. Und was bedeutet dieses Warten? Dieses Warten bedeutet, wirklich zu warten. In einer hoffnungslosen Situation zu warten. Zu warten und sich nicht erdrücken zu lassen von dieser Situation. Nicht unterzugehen in dieser Situation. Das zweite Wort ist Kavah. Könnt ihr mal Kavah sagen? Ja, das ist schon das erste Mal besser. Und Kavah, wenn man das übersetzt, kann man das auch mit Hoffen übersetzen, aber an manchen Stellen übersetzt man auch mit Warten, mit Harren, mit Lauern. Wieder dieses Warten da drin, dieses Harren, dieses in hoffnungslosen Situationen zu warten. Und wir gehen noch ein bisschen weiter, oder? Kavah hat die Wortwurzel von Kav und es heißt Seil oder Schnur. Ich habe euch mal eine mitgebracht. Und wenn wir Kavah lesen in der Bibel, also dieses Hoffen, dann ist genau diese Situation gemeint von einem Schnur, von einem Seil unter Spannung. Und die Frage ist, ja, hält's, reißt's? Ich bin jetzt nicht so der Herkules, deshalb habe ich mal hier noch sowas mitgebracht. Stellt euch vor, das wäre eine Schnur. Also genau in dieser Situation, in dieser Spannung, wird's halten, wird's reißen. Also in dieser Drucksituation, das bedeutet dieses Wort. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich will das noch ein bisschen weiterziehen und euch diese Geschichte von Rahab erzählen. Rahab ist eine Prostituierte. Und Kundschafter von Israel, die diese Stadt einnehmen wollen, kommen in diese Stadt. Und diese Prostituierte Rahab hilft ihnen, wieder zu fliehen. Unter einer Bedingung, dass sie einen Deal mit ihnen ausmacht und sagt, hey, okay, und wenn ihr kommt und diese Stadt einnimmt, dann hoffe ich darauf, dass ihr mich verschont. Und sie sagen in dem Moment, hey, wenn wir ins Land kommen, so sollst du dieses rote Seil, Kav, oder, steckt dahinter, in das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast. Und zu dir ins Haus versammeln deine Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. In dieser Geschichte ist dieses Kav, dieses rote Seil, die Hoffnung verschont zu werden. Also wenn wir den ersten Ausflug ins Hebräische machen, dann bedeutet Hoffnung ein Warten in dieser Spannung. Und wisst ihr, wenn ich in hoffnungslosen Zeiten bin, dann ist nicht meine erste Reaktion, okay, und jetzt warte ich mal. Jetzt halte ich das erstmal aus. Sondern entweder sage ich, ich will einfach nur weg, oder ich sage, ich muss jetzt irgendwas machen. Aber warten, es ist nicht meine erste Reaktion. Aber genau das bedeutet es, dieses Warten. Hoffnung bedeutet dann auch warten und nicht unterzugehen in diesen Zeiten. Aber auf wen? Auf wen sollen wir warten? Auf was sollen wir warten? Ich will euch eine Geschichte erzählen von einem Mann, der ein Botschafter Gottes war. Und seine Situation ist alles andere als gut. Also seine Situation ist voll mit Druck und die Feinde sind drumherum um das Land und wollen die einnehmen. Und da sagt dieser Jesaja Folgendes. Und ich will hoffen auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob und will auf ihn harren. Also ich will hoffen auf den Herrn, warten auf diesen Herrn, dass er eingreift. Ein Psalm, der überschrieben ist mit aus tiefster Not. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, wo du tiefe Not verspürst, wo du keine Hoffnung mehr hast. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Also das bedeutet, warten auf den Herrn, auf Gott, auf eine Person zu warten. Ich mache diesen Vers mal noch ein bisschen persönlicher und sage, hoffe Rahel auf den Herrn. Hoffe Michi auf den Herrn. Hoffe Nadja auf den Herrn. Hoffe Simon auf den Herrn. Hoffe Verena auf den Herrn. Ihr könnt euren Namen da einsetzen. Hoffe, warte auf den Herrn. Also Hoffnung ist ein Warten in dieser spannungsgeladenen Zeit auf Gott, auf eine Person. Und das ist der Unterschied zum Optimismus. Der Optimismus schaut sich was an und sagt, okay, und was könnten jetzt die besten Chancen sein? Aber die biblische Hoffnung schaut nicht auf die Umstände. Jesaja und auch dieser Schreiber, dieses Wallfahrtslied aus diesem Psalm, die wissen ganz genau, dass die Hoffnung nicht groß da ist, dass die Situation nicht so leicht gelöst werden kann. Aber sie schauen nicht auf die Umstände, sondern sie entscheiden sich zu hoffen in dieser wartenden Spannung auf Gott. Sie wollen warten auf Gott. Wie der Mann, der 750 Jahre vor Jesus gelebt hat. Sein Name war Hosea. Und Hosea ist auch ein Botschafter Gottes, ein Prophet. Und Gott spricht zu diesem Hosea und sagt, Hosea, ich will dich und dein Leben als Anschauungsobjekt haben. Bist du bereit dafür? Und Hosea, ja klar Gott, hey, mit dir bin ich bereit dafür. Und Gott spricht zu ihm und sagt, hey, Hosea, heirate eine Prostituierte. Boah, ich stelle mir Hosea vor, was? Was hast du gesagt, Gott, was? Eine Prostituierte? Du weißt schon, ich bin ein Mann Gottes und das ist vielleicht nicht so gut. Und Gott sagt ihm, ja, heirate eine Prostituierte. Ich will, dass du Anschauungsobjekt wirst für das Volk Israel, wie sie in der Beziehung zu mir stehen. Und dieser Hosea geht und heiratet eine Prostituierte. Sie heißt Gomer. Und sie lebten nicht glücklich bis ans Ende der Tage. Alles andere als glücklich. Am Anfang fängt es gut an und sie haben drei Kinder und dann kommt der Tag, als Hosea aufwacht und sie weg ist. Sie ist einfach nicht mehr da. Und der Hosea ist alleinerziehender Papa von drei Kindern und noch der geistliche Leiter von Israel. Und es vergeht ein bisschen Zeit. Da spricht Gott abermals in sein Leben und sagt, hey Hosea, ich will, dass du zurückgehst zu dieser Goma, zu dieser Prostituierten und sie zurückholst und sie wieder beginnst zu lieben und ins Haus zurückzuholen. Was für ein Moment für diesen Hosea, stellt euch das vor, was für ein herzzerreißender Moment. Was, du willst, dass ich sie jetzt wieder zurückhole, nachdem sie das gemacht hat? Und der Hosea geht an Orte, wo man vielleicht nicht hingehen sollte und sucht nach dieser Prostituierten. Und er findet sie und er will sie zurücknehmen. Da sagt ein anderer, hey, die gehört übrigens mir, ist mein Besitz. Und so muss der Hosea seine eigene Frau zurückkaufen. Und er ist sich nicht zu schade, den Preis dafür zu zahlen. Und so nimmt er die Goma, die Prostituierte, zurück nach Hause und liebt sie. Ein Anschauungsobjekt ist der Hosea für die Beziehung zwischen Israel und Gott. Ich will euch mit hineinnehmen in den Vers, wo Gott Israel beschreibt, wie sie sich gerade verhalten. Ich will ihre Weinstöcke und Feigenbäume verwüsten, von denen sie, also Israel ist damit gemeint, sagte, das ist mein Lohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Ich will eine Wildnis aus ihnen machen, dass die Tiere des Feldes sie fressen. Ich will an ihr heimsuchen die Tage der Bale, an denen sie Räucheropfer darbrachten und sich mit Stirnreifen und Halsbändern schmückte und ihren Liebhabern nachlief, mich aber vergaß, spricht der Herr. Das ist die Situation. Und jetzt kommt eine Wende hinein. Jetzt steht da Folgendes. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihnen reden. Wenn du ein bisschen alttestamentliche Kenntnisse hast, dann weißt du sofort, was bedeutet Wüste, was ist dort passiert. dann will ich dort ihre Weinberge geben und das Tor, das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Und dort wird sie antworten wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland heraufzog. Das ist wunderbar. Also Hosea sagt hier, dass Gott dieses Tal des Achor, das Tal der großen Not, das ist eine ganz krasse Geschichte, wo wir in Josua dort finden, zu diesem Tal, was dort passiert ist. Aber dieses Tal der Not wird Gott in ein Tor der Hoffnung verändern. Eine Tür der Hoffnung wird Gott aufmachen. Wow. Und wir kriegen Zuversicht, dass das passiert, indem wir uns daran erinnern, was hat denn Gott schon damals getan? Als wir in Ägyptenland Sklaven waren, da hat er eingegriffen und das Tor der Hoffnung aufgemacht, die Tür der Hoffnung aufgemacht und hat uns befreit aus Ägypten. Also der Hosea sagt, hey, ich entwickle in diesem Warten, in dieser Spannung, in diesem Warten auf Gott, entwickle ich Zuversicht und Hoffnung, indem ich nach hinten schaue und schaue, was hat denn Gott in meinem Leben schon getan? Wie hat denn Gott in seiner Geschichte mit uns Menschen uns schon geholfen? Also Hoffnung ist ein Warten in der Spannung auf Gott, mit einem Blick nach hinten, um zu schauen, was hat denn Gott da schon alles getan? Mit dem Blick nach hinten, wie Gottes Treue sich durchzieht. Unsere mittlere Tochter heißt Kezia Laila Speck. Und wir haben uns ganz genau überlegt, welche Namen geben wir. Also bei Speck hatten wir jetzt nicht so viel Einfluss mehr. Aber bei den Vornamen, oder? Bei Kezia Laila. Ich will euch mit hineinnehmen in die Situation. Meine Frau ist seit 8 Monaten krank. So krank, dass sie fast nicht mehr laufen kann. Sie liegt praktisch den ganzen Tag dort. Wir haben eine Tochter, die halbjährig ist und wir versuchen krampfhaft zu überleben. Oder sie konnte nichts mehr machen, und wenn sie auf die Toilette ging und zurück, dann waren das massive, krasse Schmerzen, wo sie hatte. Sie war viel im Spital und in dieser hoffnungslosen Zeit waren wir unterwegs. Und sie waren im Spital und im Spital sagen sie ihr, wir haben jetzt rausgefunden, was das Problem ist. Knochenschuppenflechte. Ich erkläre euch das mal, was das genau ist. Aber in dem Moment sagten sie ihr, das ist Knochenschuppenflechte und es gibt ein Medikament dagegen. Wir bestellen das und es war Freitag und am Montag können wir anfangen damit. Und in diesem Moment ist wie ein Tor, eine Tür der Hoffnung aufgegangen. Es war Freitag. Am Samstag kommen sie und sagen, oh, wir haben nochmal was zu mitteilen. Sie sind schwanger. Und diese freudige Sache war in diesem Moment für meine Frau so gar nicht freudig. Weil sie wusste, in dem Moment, wo sie schwanger ist, kann man die Medikamente nicht mehr geben. Und sie ist fast verzweifelt an diesem Punkt, weil sie gesagt hat, ich kann noch nicht mal richtig Mama sein für meine erste Tochter. Und jetzt kriegen wir noch eine zweite. Wie soll das gehen? Und es war ein Moment, das fast hoffnungslos, verzweifelnd. Und am Montag hat sie nicht die Medikamente bekommen, sondern die Reisetasche und sie durfte nach Hause in dieser Situation. Diese Tür der Hoffnung war schlagartig wieder zu. Keine Hoffnung. Warten auf Gott in dieser Spannungszeit. Und die Schwangerschaft kam und mit der Schwangerschaft kam eine Hormonumstellung. Und die Hormonumstellung hat dazu gesorgt, dass die Krankheit in dieser Schwangerschaftszeit weg war. Es war auch beim dritten Kind dann so. Also sie wurde gerne schwanger, weil sie wusste, dann hat sie keine Schmerzen mehr. Leider ist sie jetzt geheilt oder es ist auf jeden Fall besser. Aber diese Tochter haben wir da ganz bewusst Kezia Laila genannt. Kezia bedeutet vom Hebräischen Zimtblüte, Wohlgeruch. Und Laila bedeutet Nacht, Dunkelheit. Dieser Wohlgeruch, der in unsere Dunkelheit kam. Also wir haben zu Hause eine Erinnerung an diese lebendige Hoffnung Gottes, die überall rumspringt und auch sehr früh morgens schon rumspringt. Hoffnung ist ein Warten in der Spannung auf Gott mit dem Blick nach hinten. Hey, lass mich dich fragen, was hat Gott in deinem Leben schon getan, wo du dich daran erinnern kannst, wo Zuversicht, Hoffnung in dir auslöst für die nächsten Schritte, die kommen? Was hat Gott in dieser Geschichte mit uns Menschen schon getan, was Hoffnung in dir auslöst? Hoffnung ist ein Warten in der Spannung auf Gott mit Blick nach hinten. Dieses Konzept von Hoffnung ist auch weitergegangen ins Neue Testament. Auch die Jünger hatten genau dieses Konzept. Das ist Warten in der Spannung auf Gott mit diesem Blick nach hinten. Sie haben gewartet auf Gott, auf eine Person, auf Jesus. Auf Jesus, der ins Leben kam, gestorben ist, auferstanden ist von den Toten. Wo Gott eingegriffen hat auf seine verrückte Art und Weise und eine Tür, ein Tor der Hoffnung aufgemacht hat. Sie benutzen das Wort Elpis im Griechischen. Und das ist immer das gleiche Wort jetzt. Da gibt es nicht so viele Unterschiede. Ich zeige euch nochmal diese Stelle von Anfang, wo dieses Wort vorkommt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also diese Hoffnung ist wieder gekoppelt an eine Person, an Jesus. Nicht an Umstände, sondern an diese Person, Jesus, der ins Leben kam, der auferstanden ist. Der auferstandene Jesus, das entfacht diese lebendige Hoffnung im Leben der Jünger. Hoffnung ist eine Entscheidung, darauf zu warten, dass Gott eine Zukunft bringt, die so überraschend ist wie der gekreuzigste Mann, der von den Toten auferstanden ist. Ich kann mich erinnern an diesen Blick von dieser Frau, die mir erzählt von der Krankheit, bei der man nichts mehr machen kann. Mutlos, hoffnungslos war dieser Blick. Ich kann mich erinnern an diese Mutter, die zu mir kommt und sagt, Simi, wir haben keinen Zugang mehr zu unserer Tochter. Was können wir machen? Dieser hoffnungslose Blick. Dieser hoffnungslose Blick von dem Vater, der die ganze Nacht um das Leben seines Sohnes gerungen hat. Der mich mutlos und müde anschaut. Ohne Hoffnung. An diesem Blick und diesem Kind, das sagt, mein Wunsch geht nie in Erfüllung. Mein Wunsch, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen. Diese junge Frau, die sagt, ich kämpfe um unsere Beziehung und ich gebe alles, aber da passiert nichts. Aus diesen Begegnungen, Worte, die wir da so nachhallen, die so, hey, da wird sich nie was ändern. Es wird nie besser werden. Ich werde mich nie verändern. Das wird nie funktionieren. Wie reagierst du in hoffnungslosen Zeiten? Hey, reagierst du so, dass du grandig und hässlich zu den Menschen um dich herum werden? Oder gibst du lieber auf und sagst, ach komm, einfach nur weg, ich will einfach nur weg, raus und eine Veränderung? Oder setzt du deine Hoffnung vielleicht falsche Dinge, sagst du, ja, dann, wenn ich das Haus habe, wenn das Haus endlich fertig ist, oder hey, wenn ich den Partner finde, dann wird alles besser. Oder bist du mit einer lebendigen Hoffnung unterwegs? Eine lebendige Hoffnung, die wartet in dieser Spannungszeit auf Gott. Und in dieser Spannungszeit bekommen wir neue Hoffnung und Zuversicht, indem wir nach hinten schauen und schauen, was hast du denn, Jesus, in meinem Leben schon getan? Was hast du denn in dieser Geschichte mit den Menschen schon getan? Wir brauchen Hoffnung, um zu leben. Die Hoffnung, die du jetzt hast, bestimmt dein Leben. Ich möchte schließen mit diesem Vers. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Wir sind berufen für diese Hoffnung, Hoffnungsträger zu sein. Bist du mit einer lebendigen Hoffnung unterwegs, die auf Gott wartet und diese Situation aushält und sich immer wieder daran erinnert, hey, was hast du denn schon in meinem Leben gemacht, Gott? Ich möchte beten. Herr Jesus, hab du Dank. Danke, dass du da bist. Danke, dass du immer wieder in unserem Leben Türen der Hoffnung aufmachen kannst. Und ich bitte dich, dass wir warten können. Dass wir wirklich warten und aushalten, ohne dass wir untergehen auf dich. Und dass wir in dieser Zeit uns immer wieder Zuversicht holen in dem, was du schon für uns getan hast, in deiner Treue, in deiner Liebe. Darum bitte ich dich, Herr Jesus, öffne du Herzen, damit wir Türen der Hoffnung bekommen in hoffnungslosen Zeiten.